Liebe Gäste, ich fahre viel mit dem Zug. Und bei längeren Zugfahrten lese ich dann doch auch gelegentlich die ausgelegten Magazine. Das tue ich spätestens dann, wenn ich den Fahrplan schon 7-mal gelesen habe, der eigentlich schon gar nicht mehr stimmt. Pünktlich zum Jubiläum des Grundgesetzes flutet die Bundesregierung die ICE-Abteile mit dem Magazin Schwarz-Rot-Gold mit dem Motto in guter Verfassung. Es ist geradezu eine Grundgesetz-Euphorie ausgebrochen. Grundgesetz ist geil, so kann man es lesen auf Plakaten. Die Ergebnisse der ersten Umfrage machten es deutlich, ja, die Würde des Menschen ist Ihnen, liebe Gäste, wichtig. Sie ist unantastbar. Und damit stimmen wir ein in die Euphorie rund um die 70 Jahre des Grundgesetzes. Rein quantitativ machen die Grundrechte aber nur einen Bruchteil der Verfassung aus. Nur 19 Artikel der fast über 200 Artikel. Und aus dem ersten Artikel folgen dann die Rechten, Pflichten und Freiheiten der Bürger. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die 4 Mütter und 61 Väter des Grundgesetzes lebten mit der Erfahrung eines totalitären Systems in Nazi-Deutschland. Sie erlebten, wie der Mensch zum Unmenschen wurde. Nie wieder steht in unsichtbaren Buchstaben über dem Grundgesetz. Natürlich gab es Rechte, auch vor dem Grundgesetz, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und so weiter. Aber es entstand das Bedürfnis nach einem Begriff, der keine Einschränkung erfordert. Würde. Die Würde schützt die Personenqualität jedes Einzelnen. Würde. Das Grundgesetz gibt uns keine Definition, sondern gibt uns nur eine Eigenschaft. Sie gibt uns eine Eigenschaft vor, nämlich unantastbar. Das Grundgesetz ist zum Grundkonsens geworden. Ja, es gibt Grund zum Feiern. Und doch, liebe Gäste, das, was wie eine Formel über allen schwebt, das soll im Leben umgesetzt werden. Wolfgang Schäuble sagt, es benötigt Demokraten, die die Demokratie leben. Es benötigt Menschen, die im Kleinen und Großen das Grundgesetz lehren, vorleben, verkörpern, fordern, einbringen. Lokale Vorbilder sind zum Beispiel die Lehrer und Lehrerinnen der Martinschule in Greifswald. Sie übersetzen die Würde des Menschen so. Jedes Kind, auch ein Kind mit Beeinträchtigungen und besonderen Bedürfnissen, hat die Chance, Teil einer Klassengemeinschaft zu sein, die sie integriert, hat die Chance auf einen weiterführenden Bildungsweg. Das ist großartig. Und doch, das Problem ist nicht, dass es eine allgemeine Zustimmung geben würde zur Würde des Menschen, sondern dass es im Alltag immer mehr Verschiebungen gibt. Das, was als radikal galt, das, was als rechtspopulistische Meinung galt, wird zunehmend mehr akzeptiert. Zum Beispiel Parolen, die sich gegen einzelne Menschengruppen richten, sind in politischen Gesprächen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. So warnt zum Beispiel der Antisemitismusbeauftragte der deutschen Bundesregierung, Felix Klein, er warnt Juden in Deutschland davor, die Kippa aufzusetzen. Der Regierungsbeauftragte begründet die Entwicklung mit einer zunehmenden gesellschaftlichen Enthemmung und Verrohung. Ausgrenzung und oder unterschiedliche Behandlung im Alltag sind Signale. Signale dafür, dass es im Alltag Spannungen gibt. Wir erleben, die Zivilisation ist wie eine dünne Haut, sie kann schnell zerreißen. Liebe Gäste, Fragen rund um das Grundgesetz und die Würde des Menschen sind im Alltag verankert. Renate Benecke, 72, pensionierte OP-Schwester, sagt, ich bin 2,5 Jahre älter als das Grundgesetz. Doch seine Rechte gelten für mich erst seit 30 Jahren. In der DDR wollte ich Ärztin werden, doch freie Berufswahl gab es für mich nicht. Oder Hans Hartmut Lenz, 67, Chauffeur, sagt, die Wohnung ist unverletzlich? Daran glaube ich nicht mehr. Ein Investor hat sich unsere Siedlung gekauft, der Stadt abgekauft und die Miete verfünffacht. Er verklagt uns und will uns mürbe machen. Wir erleben, die Zivilisation ist wie eine dünne Haut. Sie kann schnell zerreißen. Freiheit, die aus der Würde des Menschen entspringt. Dazu können sicherlich viele von uns aus vollem Herzen Ja sagen. Aus der Freiheit entspringt Liebe, Rücksicht, Toleranz, Respekt, wie aus einer Quelle. Und doch, was die Würde bedeutet, ist notorisch ungewiss. So sagt es der Rechtswissenschaftler Dieter Grimm. Liebe Gäste, uns geht es heute nicht um eine weitere rechtsphilosophische Interpretation des Grundgesetzes. Uns geht es auch nicht darum, einen einfachen Kurzschluss zu ziehen und zu behaupten, dass das Grundgesetz ausschließlich christlich sei. Oder nur Christen wüssten, was es heißt, würdevoll zu leben. Das ist falsch. Dass dem Menschen eine unantastbare Würde zugeschrieben wird, hat viele Wurzeln, die nicht scharf voneinander getrennt werden können. Wurzeln aus der Antike, Wurzeln aus dem Humanismus, aus der Aufklärung, Wurzeln aus dem jüdischen Weltbild und dem christlichen Weltbild. Eine Spur möchte ich verfolgen. Ich möchte darüber nachdenken, was der besondere Akzent der Würde des Menschen im christlichen Glauben ist. Zum einen tue ich das, weil wir als christliche Gemeinde diesen Abend veranstalten und ich Auskunft geben will, wie die Würde des Menschen im christlichen Glauben begründet wird. Ich möchte Ihnen vorstellen, wie aus christlicher Sicht Würde gedacht wird. Zum anderen will ich einen Hinweis aufnehmen. Es ist der Hinweis im Grundgesetz, auf den die Moderatorin des Abends bereits hingewiesen hat, aber selten zitiert wird. Im Vorwort des Grundgesetzes wird eingeräumt, dass man meint, eine Verantwortung vor Gott und den Menschen zu haben. Das mag heute vielleicht etwas befremdlich wirken, dass man Gott ins Spiel bringen muss, um menschlich zu bleiben. Dieser Spur möchte ich nachgehen. Im christlichen Glauben und in der christlichen Gemeinschaft ist man grundsätzlich überzeugt, und das wird gleich zu Beginn der Bibel deutlich, der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Liebe Gäste, das ist eine außerordentliche Aussage. Die Aussage ist außerordentlich, weil sie aus einer Zeit stammt, in der nur Herrschern eine Ähnlichkeit mit Gott zugesprochen wurde. Pharaonen wurden als gottgleich beschrieben. Alexander dem Großen wurde eine Ähnlichkeit mit Gott zugesprochen. Immer wieder benutzten neue Herrscher diese Ähnlichkeit mit Gott, um sich über andere zu erheben, um andere zu unterdrücken, um sie auszubeuten. Und nun, jeder Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Alle Menschen sind gemeint, nicht nur ein Herrscher oder ein von Gott ausgewählter Mensch. Nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder. Nicht nur Reiche, sondern auch Arme. Nicht nur jene, die in intellektuellen Höhenflügen verschwinden, sondern auch jene, die lieber praktischer mit angreifen. Egal, welche Leistung jemand erbracht hat, erbringen kann oder erbringen wird, egal, ob er sie arbeitet oder nicht, der Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Liebe Gäste, das ist eine außerordentliche Zusage. Sie gilt für jeden Menschen. Aus christlicher Sicht garantiert das dem Menschen die Würde. Der Mensch ist also Geschöpf, dem Schöpfer ähnlich, Ebenbild. Jeder Mensch ist Geschöpf mit Potenzialen und Ressourcen. Jeder Mensch kann sein und ihr Leben in die Hand nehmen und gestalten. Der Mensch kann Freiheit gestalten, kann lieben, kann sich freuen. Das erzählt uns die Bibel, das Buch über den christlichen Glauben. So denkt Gott über den Mensch. Du bist würdig. So denkt Gott über mich und über jeden Einzelnen hier und jeden in Greifswald. Das kann sich niemand verdienen und genauso wenig kann das jemand verlieren. Das kann niemandem weggenommen werden. Ein Unterschied zwischen einem wertvollen Mensch und einem weniger wertvollen Mensch gibt es nicht. So denkt Gott über meinen und ihren Sitznachbarn. Deshalb achte ich meinen Nächsten, weil er vor Gott würdig ist.
Zwischen Judäa und Galiläa liegt der Landstrich Samaria, in dem ein von den Juden gehasstes Mischvolk lebt. Die Samariter sind die Nachkommen der alten israelischen Bewohner, die sich mit den Leuten aus den verschiedensten Gegenden des Assyrischen Reiches vermischt haben. Mischlinge, jene, die nicht unter sich geblieben sind, jene, die es nicht geschafft haben, durchzuhalten. Seit langer Zeit besteht Feindschaft zwischen Juden und Samaritern. Jeder fromme Jude, der etwas auf sich hält, vermeidet es deshalb, durch Samaria zu ziehen und nimmt lieber einen großen Umweg in Kauf. Nicht so Jesus. Er zieht bewusst durch diesen verrufenen Landstrich. Er hat die Leute in Judäa verlassen, um sich den Menschen in Galiläa zuzuwenden. Unterwegs kommt er in die Nähe des Dorfes Sychar. Dort befindet sich ein Brunnen. Von dem langen Weg ist Jesus müde und lässt sich am Brunnen nieder.
Puh, boah, war das anstrengend. Okay, ich sehe schon. Ihr geht am besten in die nächste Stadt und holt schon mal etwas zu essen. Gut, und ich werde hier auf euch warten einfach.
Gut, wir bringen jetzt alle hier rein.
Gegen Mittag kommt eine samaritische Frau zum Wasser holen. Die Begegnung zwischen Jesus und ihr ist kein Zufall. Sie ist eine Außenseiterin, die freiwillig die sengende Mittagshitze aushält. Sie will die Begegnung mit anderen Leuten aus der Stadt vermeiden. Sie kann es nicht ertragen, diesen Spott und das Getuschel über sie.
Kannst du mir bitte etwas Wasser geben?
Du bist ein Jude und ich bin Samariterin. Wie kannst du mich nach etwas zu trinken fragen?
Wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken möchte und wenn du wüsstest, wer ich bin, dann hättest du mich gefragt nach Wasser und ich hätte dir lebendiges Wasser gegeben.
Aber du hast überhaupt keinen Eimer dabei und der Brunnen ist voll tief. Wie willst du da das lebendige Wasser haben?
Das brauche ich gar nicht. Wer dieses Wasser trinkt, der wird wieder durstig werden und muss neu schöpfen. Aber wer das Wasser trinken möchte, das ich gebe, der braucht nicht mehr neu schöpfen. Der wird nie wieder durstig sein, denn das Wasser wird in der Person zu einer Quelle, das über das Leben hinaus weiter Wasser gibt.
Wow, gib mir von diesem Wasser, dann muss ich nie wieder Durst haben und nie wieder diesen elendlangen Weg auf mich nehmen, um Wasser zu schöpfen.
Ja, gerne. Komm, geh und hol auch noch deinen Mann.
Ich habe keinen Mann.
Das stimmt. Du hast keinen Mann. Aber das ist auch noch nicht alles. Du warst bisher 5-mal verheiratet. Aber der Mann, mit dem du doch trotzdem gerade zusammenlebst, mit dem bist du nicht verheiratet. Hole ihn trotzdem.
Du musst ein Prophet sein.
Mit wem redet Jesus da?
Ist das eine Samaritanerin?
Ich habe es mich auch gefragt, aber das gehört sich doch gar nicht.
Das geht gar nicht.
Nein.
Brunnen. Brunnen sind seit jeher besondere Orte. Besondere Orte, besonders in der Wüstenregion wie in Israel, wo unsere eben inszenierte Geschichte zu Hause ist. Dort, wo Wasser nicht von selbst zu einem kommt, durch Flüsse oder Seen schon an der Oberfläche direkt erreichbar. Dort muss man selbst danach suchen. Tief graben, um eine unterirdische Quelle aufzutun. Brunnen sind Orte des Lebens. An diesem Brunnen findet das Gespräch zwischen Jesus und der fremden Frau statt. Jesus durchbricht im Laufe des Gesprächs drei Tabus. Das erste Tabu, sie ist eine Frau. Das zweite Tabu, sie ist eine Samariterin. Das dritte Tabu, sie hat eine bewegte Lebensgeschichte. Das erste Tabu, sie ist eine Frau. Für die damalige Kultur war es keineswegs selbstverständlich, dass ein Mann ein vertrautes Gespräch mit einer fremden Frau hat. Seine Nachfolger, wir haben es gesehen, sie wunderten sich, dass er mit der Frau spricht. In der damaligen Zeit war die Frau den Sklaven und Kindern gleich. Sie hatte zum Beispiel kein Recht auf Bildung. Von einem Zeitgenossen Jesu ist ein Dankespruch überliefert. Dort steht geschrieben: Gott, ich preise dich, dass du mich nicht als Heiden, nicht als Frau und nicht als Ungelehrten geschaffen hast. Was Jesus tut, war für die damalige Zeit völlig untypisch. Er behandelt die fremde Frau am Brunnen gleichwertig. Achtet sie. Er ist gesprächsbereit, würdevoll. Das zweite Tabu. Sie ist eine Samariterin. In der damaligen Zeit waren sich Juden und Samariter Spinnefeind. Und das nicht erst seit gestern, sondern seit Jahrhunderten. Wenn sich Juden und Samariter auf der Straße begegneten, wechselten sie die Straßenseiten. Und nicht nur das, sie veranlassten sogar, dass der Weg, auf dem der andere gegangen war, neu planiert wurde. So spinnefeind waren sich die beiden. Es gab sogar ein eigenes Google Map, das Wege aussuchte, die das Land des anderen mieden. Also Google Map übersetzt in die damalige Zeit. Und nun sitzt Jesus als Jude mit einer Samariterin bei einem Pläuschchen. Was Jesus tut, war für die damalige Zeit völlig untypisch. Er behandelt die Samariterin gleichwertig, achtungsvoll, ist gesprächsbereit, er würdigt sie. Und das dritte Tabu, sie hat eine bewegte Lebensgeschichte. Auf geheimnisvolle Weise weiß Jesus von dem bewegten privaten Leben. 6 Männer insgesamt, wer mitgezählt hat, 5+1. Wir wissen nicht, was sie erlitten hat, wegen diesen Männern oder mit diesen Männern. Wir wissen nur, dass das gesellschaftlich zumindest ein Raunen provoziert hätte und sicherlich eine Menge Gerüchte. Was Jesus tut, war für die damalige Zeit völlig untypisch. Er behandelt sie gleichwertig, achtungsvoll, ist gesprächsbereit, würdigt sie und nimmt sie an, wie sie ist. Wie liebevoll und wie respektvoll. Er schenkt ihr Ansehen durch seine Präsenz als bekannter Lehrer, durch seinen Ruf. Dass Jesus Grenzen und Tabus durchbricht, könnte man nun als Gebot der Menschlichkeit ansehen. Zur Menschlichkeit gehört Respekt vor anderen Menschen, auch in ihrem Anderssein. Ja. Und, liebe Gäste, dabei bleibt es nicht. Jesus begegnet der fremden Frau und macht ihr ein Angebot. Zuerst verwirrt Jesus die Frau am Brunnen etwas. Er dreht das Gespräch über den Durst, bleibt aber beim Bild des Wassers. Nicht die Frau soll ihm jetzt Wasser geben für seinen Durst, sondern Jesus will ihr Wasser geben für ihren Durst. Nicht Jesus ist der Empfangende und die Frau die Gebende, sondern Jesus wird zum Gebenden und die Frau zur Empfangenden. Jesus unterstellt in diesem kurzen Gespräch der Frau, dass er ihr etwas geben kann, was sie noch nicht hat. Er schlägt vor, ihr lebendiges Wasser zu geben. Man hätte zu Recht meinen können, das ist doch eine bodenlose Frechheit, der Frau zu unterstellen, dass sie etwas bräuchte, was sie noch nicht hat. Spannend, dass die Frau darauf nicht genervt reagiert und auch nicht negativ. Anscheinend fühlt sie sich nicht beleidigt, anscheinend fühlt sie sich nicht gedemütigt, Sie ist elektrisiert von diesem lebendigen Wasser, das Jesus geben könnte. Lebendiges Wasser. Die fremde Frau erkennt im Gespräch mit Jesus ihre eigene Lebensgeschichte und dass sie sich vergeblich im Kreis gedreht hat. Die ewige Wiederholung der immer gleichen Wege. Das lebendige Wasser will etwas sein, das neben dem Äußeren auch das Innere verändert. Es will nicht nur das Lebensschiff renovieren, sondern Jesus will ihr einen neuen Kiel im Leben geben. Jesus behandelt sie nicht nur würdevoll und als würdevollen Menschen, sondern er will ihr mehr geben. Und das liegt unter der Wasseroberfläche, im Inneren. Wie wichtig das ist, will ich an einer Geschichte deutlich machen. Im Herbst 1992 startete ein Herr Plant zu einer Nordatlantiküberquerung. Sein Start war New York, sein Ziel war Frankreich. Plant war ein sehr, sehr erfolgreicher und erfahrener Segler und hatte ein Boot auf dem neuesten technischen Stand. Alle waren sich einig, da kann nichts schiefgehen. In der zweiten Woche auf See fehlte plötzlich jede Spur von ihm. Nach Tagen fand man sein Boot, Kiel oben treibend. Plant war verschwunden. Segler wunderten sich, dass das Boot Kiel oben trieb, denn eine Segeljacht ist ja eigentlich kentersicher gebaut. Wird sie von Wind oder Sturm Kiel oben gedrückt, dann dreht sie sich immer wieder automatisch aufrecht. Wie ein Stehaufmännchen. Deswegen hat ja die Segeljacht einen schweren Kiel. Eigentlich eine sichere Sache. Plants Boot hatte einen 3,5 Tonnen schweren Kiel. Der Grund, warum Plant kenterte, war der, dass dieses tonnenschwere Gewicht am Kiel weggebrochen war. Damit hatte das Boot die Stabilität verloren für Notfälle. Damit hatte er das notwendige Element unter der Wasseroberfläche für eine sichere Fahrt verloren. Das Problem lag unter der Wasseroberfläche. Liebe Gäste, damit das Boot nicht durch die enormen Windkräfte umgeworfen wird, braucht es also ein Gewicht unter der Wasseroberfläche, unter der Wasserlinie. Und nicht nur das, es braucht unter der Wasseroberfläche mehr Gewicht als über dem Wasser. Natürlich ist es sinnvoll, sich mit den Deckaufbauten des Lebensschiffs zu beschäftigen, sinnvolle Wege und Routen einzuschlagen, Segel zu setzen. Natürlich ist es notwendig, Ungerechtigkeiten anzusprechen und zu benennen, anzugehen und verändern zu wollen. Und doch gibt es da etwas, das aus christlicher Sicht auch unserer Aufmerksamkeit bedarf. Es ist das Kiel. Es ist der Kiel unter der Wasseroberfläche. Von dort aus wird bestimmt, wie steuerfähig und manövrierfähig wir sind. Jesus spricht von dem Kern des Menschseins. Das, was unter der Wasseroberfläche ist, das, was dem Menschen zutiefst Halt gibt, was ihn ausmacht, definiert und nicht nur das, was er tut, das, was ihm zugesprochen wird. In der Bibel gibt es für das, was einem Menschen passieren kann, wenn er Jesus begegnet, verschiedene Bilder. Wenn das lebendige Wasser einen trifft, spricht Jesus von einer neuen Geburt oder von einem neuen Herzen oder auch von Erlösung. Erlöst von dem, was das alte Herz unterdrücken will. Erlöst von dem, wen unser Herz unterdrücken will. Erlöst von der Frage, ob es reicht. Diese neue Geburt, dieses neue Herz, rückt die Fragen des Lebens in ein neues Licht und rückt es zurecht. Mit diesem neuen Herzen können Jesu Nachfolger nicht anders. Sie können nicht anders, als sich für eine gerechte Ordnung einzusetzen. Mit einem neuen Herzen kann ich nicht anders, als mich gegen Gewalt jeglicher Art gegen Kinder einzusetzen oder für würdige und ausreichend Pflege für Menschen an ihrem Lebensende. Deshalb gehen Jesu Nachfolger auf die Straße und benennen den Pflegenotstand. Deshalb schließen sich Christen den Kräften in der Gesellschaft an, die für eine Bewahrung der Schöpfung und einen verantwortlichen Umgang mit Plastikmüll sind. Deshalb engagieren sich Jesu Nachfolger in der Armutsdebatte und all das, was den Menschen Würde zukommen lässt und ihn erkennen lässt. Jesu Nachfolger tun das alles nicht aus einem moralischen Appell heraus, der darauf vertraut, dass das Gute sich irgendwie durchsetzt. Jesu Nachfolger tun es mit einem neuen Herzen, das immer wieder eine Baustelle ist, aber auch mit einer Liebe für den Nächsten und die Welt. Jesu Nachfolger tun es aus der Freude, die sie in geheimnisvoller Weise bekommen, wenn sie mit Jesus in Kontakt bleiben. Ich würde Jesus folgende Worte in den Mund legen. Komm zu mir, so wie du bist. Komm zu mir, so wie du bist. Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Das bietet Jesus der Frau an, lädt sie ein, fordert sie heraus. Das erfahren wir über Jesus und von ihm. Liebe Gäste, wenn aus christlicher Sicht nun über die Würde des Menschen nachgedacht wird, dann steht zweierlei fest. Als Ebenbild Gottes besitzt jeder Mensch eine unantastbare Würde. Ja, und Gott erachtet jeden Menschen so würdevoll, dass er ihm noch mehr geben will. Das, was Jesus zu bringen hat, ist er allen schuldig, auch der Frau am Brunnen. Er schenkt eine neue Mitte, einen neuen Kiel für das Lebensschiff. Er bietet sich an, als Vertrauter, als Tröster, als Freund, als Freudengeber und Stärker. Jesus wird zum lebendigen Wasser. Liebe Gäste, und doch ist das erst einmal nicht viel konkreter. Wenn wir so über Gott reden, dann erzählen wir, was auch wir als Christen bei Jesus erfahren und gelernt haben. Wir können nichts davon so beweisen wie den Tisch, an dem Sie sitzen. Das funktioniert nicht. Aber manchmal, da springt so ein Funke über. Manchmal trifft genau hier Sehnsucht auf Sehnsucht. Unsere Sehnsucht, fraglos willkommen zu sein und selbstverständlich Teil einer Gemeinschaft zu sein und Gottes Sehnsucht nach dem Menschen. Was, wenn unsere Sehnsucht auch genau hier gestillt werden könnte? Können Sie sich vorstellen, dass Gott Sie auch so sieht, Ihnen auch so begegnet, wie Jesus der Frau am Brunnen? Was würde das mit Ihnen machen? Wie würden Sie reagieren? Es stellt sich die Frage, ob es Orte gibt, an denen ich etwas davon erleben kann, oder ob das jetzt alles nur religiöse Theorie ist. Gibt es Orte, die Sie aufsuchen können, um einen Blick auf das zu werfen, wovon hier heute Abend die Rede ist? Um ein Packende zu erwischen, an dem Sie ziehen könnten, um das irgendwie heranzuholen, was wir hier so einfach erzählen? Um ein Gefühl dafür zu bekommen, dass das stimmt? Um eine innere Gewissheit zu erlangen, dass es wahr ist? Ich möchte mit zwei kurzen Hinweisen auf nächste Schritte schließen. Der erste Hinweis ist eine vorsichtige Einladung, sich auf christliche Gemeinschaft einzulassen. Christen treffen sich und feiern ihre Begegnung mit Jesus, ihre Freude über das lebendige Wasser, und sie lassen ihren Kiel immer wieder neu ausrichten. Und da treffen sich Glaubende und Zweifelnde, Suchende und Findende, da treffen sich höchst verschiedene Menschen. Die irdischen Filialen des Himmels sind alles andere als vollkommen. Aber sie sind doch Orte, an denen jeder, der es möchte, einen Blick werfen kann, ein Packende erwischt, ein Gefühl bekommen kann, vielleicht sogar eine innere Gewissheit und eine heitere Freude. Es gibt diese Filialen in unserer Stadt, auch bei Greifbar. Wir möchten eine solche Gemeinde sein, in der wir gemeinsam am Brunnen sitzen und Gottes Annahme erfahren. Bezeugt, verkörpert durch unser Feiern und Beten und Singen, Hören und miteinander Essen. Wenn Sie keinen Ort haben, an dem Sie sich willkommen wissen, dann sollen Sie wissen und erleben, dass Sie bei uns willkommen sind. Der zweite Hinweis ist eine ebenso vorsichtige, aber herzliche Ermutigung, einmal etwas zu riskieren. Ein Gebet zu riskieren. Lassen Sie es mich so formulieren. Wenn Sie anfangen zu beten, vielleicht zaghaft, vielleicht fühlt es sich komisch an, vielleicht zweifeln Sie schon beim Anfangen, aber wenn Sie anfangen zu beten, dann ist das so, als ob Sie mit Jesus, der in der Geschichte vorgeführt wurde, reden. Dann können Sie Ihr Herz ausschütten. Sie können ihm alles erzählen, Sie können ihm Ihre große Not, aber auch Ihre unbändige Freude erzählen. Sie können ihm sagen, dass Sie so sehr zweifeln. Sie dürfen ihm aber auch erzählen, dass Sie gerne ein Packende bekommen würden. Ein Gefühl für seine Nähe, eine innere Gewissheit, eine Freude. Und dass Sie bei ihm richtig sind, Heimat haben. Sie können ihm sagen, wie sehr Sie genau das brauchen, um das Leben hier zu bestehen. Und das möchten wir Ihnen mitgeben. Gerne mitgeben. Es wird nicht ohne Antwort bleiben.